Ja, wir wollen heute Morgen wieder das Lukas-Evangelium aufschlagen miteinander. Wir haben begonnen, das Leben Johannes des Täufers uns anzusehen. Gottes Plan stand über seinem Leben. Und Gottes Gnade erfuhr er schon von Anfang an. Und heute wollen wir da fortsetzen. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 die Verse 5 und 6 vor und die Verse 57 bis 60. Und danach noch Vers 67 bis 75. Aber ich sage es dann jeweils nochmal. Also Lukas 1, Vers 5. Hier haben wir eine Schilderung der Eltern von dem Johannes. Lukas 1, Vers 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und dann wollen wir ab Vers 57 lesen, wie der Johannes seinen Namen bekam. So steht es da beschrieben, Vers 57, Lukas 1, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Und sie freuten sich mit ihr, und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und dann lesen wir noch von Vers 67 an, die Predigt, die der Zacharias, sein Vater, gehalten hat, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also Vers 67, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils, ein kräftiges Heil, in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Ich bete noch kurz mit uns und dann können wir hier vorne auch wieder das Fenster schließen. Hinten lassen wir es offen. Wir danken dir, Herr, für die Beschreibung des Johannes und auch seiner Eltern. Und Herr, wir wollen heute Morgen von dem, was wir gelesen haben, lernen. Wir wollen dein Wort aufnehmen. Wir wollen einfach auch dich bitten, hilf uns, Herr, lehre du uns. Du bist der von Gott gesandte Lehrer, der Rabbi, Herr Jesus Christus. So lehre uns durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen.
Amen.
Wir können das Fenster hier vorne gerne wieder schließen. Johannes der Täufer hat sich nicht darüber beschwert, dass Gott einen Plan mit seinem Leben hatte Und ich hoffe, dass wir uns auch nicht darüber beschweren, sondern dass wir ganz im Gegenteil uns diese Frage stellen, Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Ein Kind Gottes macht es gerne. Und Johannes hat erfahren, wie die Gnade des Herrn ihn von Kindesbeinen an schon im Mutterleib erreicht hat und ihn dazu auch bewogen hat, den Herrn zu lieben, sich an ihm zu freuen und auch ihm zu vertrauen. Etwas, was also nun ein ganz besonderes Werk seiner Gnade auch darstellte und er erlebe und erfahren durfte. Aber der Johannes hat auch etwas erfahren und dafür war er Zeit seines Lebens dem Herrn dankbar. Und das ist die Fürsorge Gottes in seiner Familie. Wie viele Kinder werden wohl heute geboren auf dieser Erde? Es gibt ja Leute, die haben Freude an Statistiken. Die können das jetzt vielleicht sagen, also heute werde auf dieser Erde so und so viel Kinder geboren. Nun, in was für Elternhäuser werde sie hineingeboren? Welche Lebensumstände habe sie? Und wie wird nach ihnen geschaut? Wie wachsen sie auf, diese Kinder? Und was bekommen sie zu hören, diese Kinder? Wie werden sie unterwiesen? Wie werden sie gelehrt? Nun, diese Frage kann man sich alle stellen. Und wir wollen es heute Morgen mal tun und wollen mal gucken, wie also Johannes der Täufer diese Fürsorge Gottes in seiner Familie erlebt hat. Unser Text berichtet uns davon, dass er bewahrt wurde, bevor er das überhaupt richtig verstanden hat. Denn er hat einen Namen bekommen. Und dieser Name war genau der Name, den Gott ihm auch geben wollte. Der Gabriel hat das nämlich vorher festgelegt und hat gesagt, er soll Johannes heißen. Und jetzt die Nachbarn, die zur Beschneidungsfeier, wo auch der Name gegeben wurde, zusammengekommen sind, die haben gesagt, ja natürlich, der wird Zacharias heißen, denn der Vater heißt Zacharias, also muss der Sohn auch Zacharias heißen. Aber jetzt war es so, dass die Mutter, die Elisabeth, in Vers 60 haben wir es gelesen, also gesagt hat, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und auch der Zacharias selber hat ein Täfelchen gefordert. Und Vers 63 könnt ihr das, wenn ihr es mitlest, dann bleibt da ein bisschen mit dabei. Nehmt ruhig eure Bibel in die Hand und schlagt es mit auf und lest. Dann ist das für euch ganz gute Hilfe. Vers 63. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Johannes ist sein Name. Und das ist etwas Außergewöhnliches, Schönes, Wunderbares, wenn Eltern ihre Kinder davor bewahren, dass sie in eine ganz falsche Richtung gehen oder hier nur eben mit dem Namen, dass sie den richtigen Namen bekommen. Das hat halt hier auch seine Bewandtnis gehabt, denn Gott hat ihm diesen Namen geben wollen. Und so waren die Eltern des Johannes Eltern, die darauf geachtet habe, dass das Kind, dass der Johannes das mitbekommt, was Gott ihm mitgeben wollte. Und hier sitzen Eltern, die Kinder haben und die Kinder erziehen oder Kinder haben möchte und sie erziehen möchte in der Zukunft. Nun, was kann es für euch Besseres und Schöneres geben, als zu sagen, ich möchte meinem Kind die Fürsorge Gottes geben. Ich möchte darauf Acht haben, dass mein Kind das hört und mitbekommt, was eben auch Gott sagt und mein Kind von daher auch hauptsächlich beeinflusst wird. Und das war am Zacharias und der Elisabeth ganz arg wichtig. Ne, die Tradition. Das ist hier ja nun die Sache der Tradition gewesen. Also traditionell muss er Zacharias heißen. Nun, wir haben auch heute Traditionen und die pflegen wir. Ihr alle seid in gewisse Traditionen aufgewachsen. Manche religiöse Traditionen, manche also kulturelle Traditionen, die ihr alle auch miteinander erlebt habt. Und doch ist es am Ende so, dass wir unseren Kindern nur dadurch wirklich helfen können, dass wir ihnen Gottes Wort und Gottes Wille nahe bringen. Und das ist etwas, was der Auftrag der Eltern für die Kinder ist und was sie von den Kindern oder was die Eltern auch den Kindern etwa angedeihen lassen sollen und sie dadurch auch bewahren sollen. Und darin wird Gottes Fürsorge auch offenbar. Und das war etwas, was Johannes Zeit seines Lebens als etwas erlebt hat, wo er dem Herrn auch dafür gedankt hat, meine Eltern haben mir von Anfang an Gottes Wort nahegebracht. Meine Eltern haben von Anfang an mich Gottes Wort gelehrt. Wenn der Zacharias in unserer Botschaft, die wir von ihm heute Morgen gehört haben, auch nun da zum also gepredigt hat, da lesen wir, dass er von Dingen gesprochen hat, die er dann auch nachher seinem eigenen Kind aufs Herz gelegt hat. Ich habe es euch ja gerade vorgelesen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, wie der also Zacharias mit dem Jungen Johannes zusammengesessen ist und wie sie miteinander 2. Samuel 7 angeschaut habe. Entweder hat er eine Schriftrolle bei sich gehabt oder er hat es einfach als Priester auch auswendig gelernt oder hat es sinngemäß weitergeben können. Aber er hat mit ihm das Alte Testament aufgeschlagen und hat ihm erklärt, weißt du, im Alten Testament hat Gott uns einen Erlöser verheißen. Und das ist etwas, was also für uns Erlösung bringt. Und das hat er getan, der Zacharias, sicherlich, weil er hier auch davon spricht, als nun sein eigener Sohn da auch beschnitten wurde bei dieser Geburtstagsfeier, wo er seinen Namen bekommen hat. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. Und da hat er zum Johannes wahrscheinlich gesagt, Johannes, du brauchst diesen Heiland. Du brauchst dieses Heil. Du musst diesen Heiland ganz persönlich kennenlernen. Du musst auch dieses Heil in deinem eigenen Herzen haben und brauchst diese Kraft, damit du überhaupt ein gottesfürchtiges Leben leben kannst. Und das ist auch für uns etwas, wo wir Gottes Fürsorge zum Ausdruck bringen, wenn wir mit unseren Kindern die Bibel aufschlagen. Und wenn wir ihnen die große Botschaft der Bibel erklären, das Evangelium, wie im Alten Testament es der Abraham gehört hat, hat uns im Neuen Testament, im Galaterbrief erklärt, dass er das Evangelium gehört hat. Und so hat also der Zacharias dem Johannes erklärt von dem Erlöser. Aber er hat auch von dem Bund Gottes gesprochen, von dem Heiligen Bund. In Vers 71 und 72, Errettung von unseren Feinden und uns aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen Heiligen Bund. Also der Zacharias hat als Lehrer seines Kindes und wahrscheinlich Elisabeth auch, dem Johannes eben das aufs Herz gelegt. Gott hat uns verheißen in einem Bund, wo er sich selber verpflichtet hat, etwas zu tun, was wir nicht tun können, was er in seiner Gnade tun will. Dass er jemanden schickt, so wie er es im 1. Mosebuch auch Adam und Eva schon gesagt hat, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann hat der Zacharias sicherlich diese einzelne Stelle bis hin, also wo dann Abraham auch den Gnadebund auch von Gott bekommen hat oder dann später auch andere Verheißungen über den Erlöser gemacht worden sind, dann ist er das mit ihm auch durchgegangen und hat es ihm erklärt, dieser Gnadebund, darauf kannst du dich verlassen, lieber Johannes. Das ist etwas, wo du dein ganzes Leben darauf vertrauen kannst, diese Gnade, die Gott dir geben möchte durch den Herrn Jesus Christus. Und so ist er groß geworden, der Johannes, so ist er also aufgewachsen und hat ganz vieles gelernt. Und er hat immer wieder sicherlich, wenn der Vater dann sich also auf den Weg gemacht hat, um in Jerusalem im Tempel auch zu dienen, seinen Dienst zu verrichten, hat er die Mutter gefragt, wo geht jetzt der Papa eigentlich hin? Das ist so, dass Kinder das machen. Und die Mutter hat dann gesagt, der Papa tut jetzt Gott dienen. Und das war etwas, was er von Kindesbeine an fortwährend im Haus seiner Eltern miterlebt hat. Und was der Zacharias hier auch erklärt in der Botschaft, die er selber eben auch hier weitergibt, da sagt er das nämlich, Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht. Und das war jetzt etwas, was der Zacharias auch dem Johannes mitgegeben hat. Und das Tolle war, der Johannes hat es im Leben des Zacharias gesehen. Mein Vater geht immer wieder dorthin und dient dem Herrn. Und das macht er beständig. Und das hat den Johannes auch geprägt und hat ihm also in seinem Leben das selber wichtig gemacht. Mein Papa macht es so. Das ist das, was ja unsere Kinder dann oft auch von uns mitbekommen. Sie werden nicht allein von unseren Worten geprägt, sondern manchmal viel mehr von dem, was wir tun. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ich nicht nur sage, ich liebe den Herrn Jesus und glaube dem Herrn Jesus und vertraue ihm, aber am Ende ist der Herr Jesus Christus für mich in meinem eigenen Leben dann gar nicht ganz arg wichtig und ich muss ihm auch gar nicht dienen. Mein Kind wird es merken und wird es feststellen. Redet der Papa nur von Gott oder dient er Gott nun auch wirklich? Ist ja jemand, dem ich, auch wenn ich ihm folge, dann in den Tempel geführt werde, ins Haus Gottes gebracht werde, dahin gebracht werde, ihm zu dienen. Das ist Gottes Fürsorge, die Johannes auch als Kind von seinen Eltern auch erfahren hat. Er hat in ihrem Leben es gesehen und hat es in ihrem Leben wahrgenommen. Meine Eltern dienen dem Herrn. Und das ist schön. Das ist etwas, wo er auch hat wachsen dürfen, wo er hat gedeihen können, wo er auch für sich eine Freude bekommen hat, an Gott zu dienen. Und sein Dienst war ein ganz besonderer Dienst, darauf werden wir ja dann noch zu sprechen kommen. Aber diese Fürsorge Gottes hat er in seiner Familie erlebt. Und seine also Eltern haben es ihm vorgelebt, nicht nur einfach vorgesprochen, sondern sie haben es wirklich vorgelebt. Und das ist etwas, was wir als Eltern natürlich auch tun sollen. Unsere Kinder werden immer genau wissen, wie denkt mein Papa über den Tempel. Was sagt er über den Tempel? Liebt er den Tempel? Geht er dorthin, um dem Herrn zu dienen? Oder schimpft er über den Tempel und sagt, also das ist ja wirklich eine ganz schlechte Sache da, wie die das alles machen und das ist ja gar nicht so, wie das sein soll. Ne? Also unsere Kinder werden entweder geprägt, dass sie ihre Liebe zur Gemeinde gewinnen und dass sie an den Eltern sehen, es ist wunderschön, dem Herrn in seiner Gemeinde zu dienen. Oder sie werden zu Kritikern und Theaterbesucher herangezogen, die nur in die Gemeinde gekommen, um darauf zu schauen, wie es läuft. Nicht daran teilzunehmen. Nicht selber ihr Leben zu investieren, nicht selber mitzuarbeiten, nicht selber am Herrn zu dienen, sondern einfach nur darüber zu reden. Also das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Das war nett, aber das war jetzt gar nicht gut. Wenn einer beginnt, dem Herrn zu dienen, wird er demütig, weil er dann eben auch lernt, wie viele Fehler er selber macht. Und dann betrachtet er den Dienst eines anderen nicht mit dem Auge eines, also Theaterbesuchers, das ist eine schlechte Vorstellung, eine schlechte schauspielerische Leistung gewesen. Nicht? Waldorf und Stettler bei der Muppets Show, nicht? Also so quasi, für alle, die das jetzt kennen. Nicht? Also das ist dann nur diese von oben herabkommende Kritik. Nicht ein sich selber beugen und mitarbeiten, nicht ein sich selber damit hineingeben, wie in Nehemia 3 es eben alle getan haben, als die Mauer aufgebaut wurde in Jerusalem, sondern da heißt es mit der in dem dritten Kapitel, einige Vornehme beugte ihre Rücke nicht. Die wollte das nicht. Also das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Das möchte ich nicht. Aber Johannes hat es in seinem Elternhaus gelernt. Meine Eltern lieben das Haus des Herrn. Und sie dienen dem Herrn. Und es ist etwas Schönes, dem Herrn zu dienen. Was für eine schöne Prägung hat er mitbekommen von seinen Eltern. Und das ist etwas, wo wir auch unseren eigenen Kindern eigentlich mitgeben sollen, dürfen, was unsere Verantwortung ist. Sie sollen lernen, den Herrn und sein Haus zu lieben. Und das hat also Johannes erfahren. Nun, kann es sein, dass jemand hier vielleicht als Kind aufgewachsen ist, wie zum Beispiel ich selber aufgewachsen bin, ohne das Wort Gottes zu hören? Ohne zu Hause jetzt die Bibel aufgeschlagen bekommen zu haben und ohne eigentlich in einer lebendigen Gemeinde auch irgendwo vielleicht auch schon als Kind gewesen zu sein. Und was ist mit denen? Wie können Sie nun Gottes Fürsorge erleben? Ist Gottes Fürsorge eine, die ganz alleine nur in der Familie, in der leiblichen Familie zum Ausdruck kommt? Nein, sie kommt eben auch in dem Haus Gottes, in der Familie Gottes insgesamt zum Ausdruck. Und das ist etwas, was ich uns hier auch noch mit so ein bisschen aufschlage und lesen möchte. Wir haben heute Morgen aus dem Epheserbrief hier schon Kapitel 4, Vers 8 gelesen. Da ist von dem Werk Christi die Rede, von seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt. Und dann heißt es im Hinblick auf sein weiteres Werk und er, Vers 11, also Epheser 4, Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen von und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Gottes Fürsorge erlebt der Johannes in seiner Familie. Und wenn du jetzt sagst, ich habe es in meiner Familie aber gar nicht gelernt, dann hast du immer noch die Situation, dass du ein Haus Gottes haben kannst, wo Gottes Wort verkündigt wird und wo du auch Gottes Wort hören kannst, wo Gott für dich sorgt, dass du wachsen kannst. Ich habe von meiner Seite aus erst durch die Gemeinschaft mit Kindern Gottes, als ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt habe mit 22 Jahren, habe ich dann auch also das alles lernen dürfe und die Fürsorge Gottes in meinem eigenen Leben erfahren dürfe. Und das war für mich etwas, wo ich auch heute noch immer sehr dankbar bin. Viele Lehrer, die ich damals auch, Gottesleute, die ich habe kennenlernen dürfe, die mich in ganz unterschiedliche Weise auch geprägt haben, mir vieles mitgegeben haben, mich viel auch angeleitet, unterwiesen haben Und bis zum heutigen Tag ist das etwas, wo ich überaus dankbar bin. Gottes Fürsorge für mich in meinem eigenen Leben als Kind Gottes durch sein Volk, durch seine Gemeinde. Etwas, wo auch eben der Einzelne dann weiter wachsen und auch gedeihen kann. Wo er lernen kann, im Strom dieser Zeit all den Gefahren entgegenzugehen, damit man eben nicht hin und her geworfen wird von jedem Wind der Lehre. Das ist das, was im Grunde genommen ja heute außerhalb auch von auch der Gemeinde Jesu immer wieder geschieht. Ein Haufen Irrlehrer sind unterwegs. Und ich kann euch mit Garantie sagen, wenn jemand von der Gemeinde sich entfernt, von der Gemeinde Jesu sich entfernt, ist er ein gefundenes Fressen für den Widersacher. Denn er wird ganz leicht an ihm handeln können und auch ganz leicht ihn auf einen falschen Weg bringen können. Das ist uns hier in der Bibel Epheser 4 erklärt. Gott hat seine Gemeinde gegeben, damit die Einzelnen nicht hin und her geworfen werden, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Und ich sehe es immer wieder, dass gerade Menschen, die die Gemeinde verlassen haben oder nicht wirklich sie regelmäßig besuchen, oft fortgerissen werden von YouTube-Kanälen, von irgendwelchen Kontakten und Freundschaften, die sie auf einmal auch haben, wo sie im Grunde genommen dann noch dazu auch angestiftet werden, besuch bloß nicht regelmäßig eine Gemeinde. Ach, das ist so schlimm, was ich alles Negatives erlebt habe in einer Gemeinde. Und dann tut sich das wirklich auch summieren und führt dann dazu, dass diese Leute oft einen argen Schaden erleiden. Und deswegen ist das etwas, wo wir wirklich auch darauf acht haben sollen, wie tut Gott für uns Sorge. Er tut es im Kreise der Familie, aber er tut es eben auch in der Gemeinde. Und ist es wichtig, dass ihr das für euch auch in Anspruch nehmt. Es ist wunderschön, wenn Fragen da sind, wenn ich als mit den jungen Leuten zusammen bin, sage ich immer, bringt eure Frage mit. Wenn ihr in der Bibel lest, bringt eure Frage mit. Und das ist etwas Schönes, wenn sie Fragen haben, wenn Interesse da ist, dann kann man sie unterweisen und kann sie auch anleiten. Wenn die Frage aufhöre, dann merke ich, oh, jetzt ist eine gewisse Sattheit eingetreten. Es ist alles ganz so ein bisschen, also es schleicht so vor sich hin. Es ist nicht mehr so dieses große Interesse da. Und das ist aber etwas, was wir uns erhalten sollen. Gottes Fürsorge für seine Kinder ist eine, die er ihnen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes auch gibt. Aber ich muss weitergehen, möchte noch ein klein wenig zu dem Nächsten kommen, was auch hier bei dem Johannes so wunderschön zum Ausdruck kommt. Es ist nämlich seine Berufung, nicht nur Gottes Fürsorge in der Familie erlebt er, sondern auch Gottes Berufung. Und diese Berufung lenkt sein ganzes Leben. Diese Berufung lenkt sein ganzes Leben. Schaut, ich will ein Vers mit euch lesen aus dem Lukas-Evangelium nochmal. Lukas 1, Vers 15, wo wir etwas von ihm lesen, von dieser Berufung. Und da heißt es, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das war etwas, wo er so eine Art wie ein Nazirea eigentlich auch von Gott bestimmt war, sich dieser Sache zu enthalten. Es begrenzt sein Leben. Gottes Berufung begrenzt unser Leben. Das ist etwas, was also sich nicht nur hier im Hinblick auf den Johannes zeigt, wenn eben der Herr über ihn im Voraus sagt, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das war eine Begrenzung, die Gott ihm auferlegt hat. Nicht alle anderen auch, aber ihm hat er sie auferlegt. Und so ist es aber insgesamt auch, Gottes Berufung begrenzt unser Leben. Es gibt Dinge, wo wir nicht hingehören. Es gibt also Orte, wo ein Kind Gottes keinen Raum und keinen Platz hat, wo der Herr im Grunde genommen sagt, da gehörst du gar nicht hin. Und wer die Welt liebt, in ihm ist nicht die Liebe Gottes. Das ist etwas ganz Hartes, was der Johannes sagt im 1. Johannesbrief. Ne? Damit bringt er ganz klar zum Ausdruck, das ist eine Unmöglichkeit, das geht gar nicht. Wenn jemand also ein Kind Gottes ist und Gott liebt, dann kann er nicht zugleich die Welt lieben. Das geht gar nicht. Gott begrenzt durch unsere Berufung und auch durch die von Johannes dem Täufer unser Leben. Er setzt uns gute Schranken. Schranken, die wir als ein Segen letztendlich auch für uns entdecken. Und ihr dürft mir das glauben, allein schon das Lesen der Bibel ist insofern etwas so Außergewöhnliches, wo wir Schranke gesetzt bekommen. Ich habe heute Morgen zum Beispiel in der Sprüche etwas gelesen, was mir einfach auch sehr geholfen hat oder wo ich einfach so eine Schranke auch entdeckt habe. In Sprüche 17, Vers 24 heißt es: Dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen, die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Das ist anschaulich, gell? Das ist ganz, also, und da ist ja also eine Schranke gesetzt. Das sagt Gott im Grunde genommen, wenn jemand verständig ist, wenn jemand auch ein Kind Gottes ist, dann ist die Weisheit, dann ist eigentlich der, ja, Inhalt der Bibel etwas, wo es ihn hinzieht auch. Das ist vor seinen Augen. Das ist etwas, was ihm selber auch vom Herzen her ein Anliegen ist. Denn in der Wiedergeburt ist das Herz in Übereinstimmung gekommen mit dem Wort Gottes. Und jetzt zieht es ihn hin zu dem, wo Gott auch redet. Und er hört gerne dort auch hin. Und er nimmt es gerne auf. Er möchte verständig werden. Er möchte wachsen in der Wahrheit. Das ist jetzt etwas, wo gut ist. Und die Schranke ist, die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Der Tor hat seine Augen auf der ganzen Erde. Der guckt überall hin. Für ihn ist es so, dass eigentlich es gar keine Schranke gibt. Er weiß nicht, was für ihn gut oder schlecht ist. Er schaut in den Bildschirm hinein und tut etwas. Er macht sich darüber gar keine Gedanken, ob das ihn letztendlich zerstört oder ob es ihn auferbaut. Er ist ein Tor. Er ist überall. Er ist also auf der ganzen Erde, also gehen seine Augen umeinander. Und da ist eine Schranke gesetzt. Da setzt der Herr mir eine Schranke. Und er spricht dann mit mir: Andreas, wo hast du deine Augen? Wo schaust du denn eigentlich hin? Darf ich deine Augen leiden? Kannst du mit dem Psalmisten genauso sagen: Herr, bewahre du meine Augen, dass ich nicht auf die falschen Dinge schaue? Sind wir wirklich Kinder Gottes, dann haben wir durch unsere Berufung Schranke, die Gott uns setzt. Und wenn wir sie übertreten, verletzen wir uns selbst. Unser Leben mit dem Herrn Jesus wird dann eine Farce. Wir haben keine Beziehung, keine lebendige Beziehung mehr zu ihm. Wir haben keine Freude mehr an ihm. Sein Wort hat für uns keine große Bedeutung mehr. Seine Gemeinde ist nur Gegenstand der Kritik. Kein Engagement, kein Einsatz, nichts mehr da. Wenn diese Schranke fallen, dann fällt mein ganzes geistliches Leben dahin. Deswegen ist es wichtig für ein Kind, für einen Jugendlichen, für einen Erwachsenen, für einen älteren Mensch, dass er diese Schranke sich vom Herrn immer wieder auch zeigen lässt. Schau, da gehörst du hin. Ich habe dich auserwählt und berufen und an diesen Platz in die Gemeinschaft dieser Geschwister gestellt, um dich dort aufzubauen als Stein in meinem Haus. Und wenn du diese Schranke einfach nun von deiner Seite auch abbrichst und sagst, also das gilt für mich nicht, ich brauche diese Schranke nicht, dann bist du jemand, der am Ende im Grunde genommen das ganze geistliche Leben, deine Gemeinschaft mit dem Herrn selber gefährdest. Dein Glück zerrinnt in deine Hände. Du kannst dich nicht mehr freuen an Gott, an seinem Heil, an seinem Wort, am Gebet. Das ist alles etwas, was gar nicht mehr da ist. Also diese Berufung des Johannes weist ihn in Schranke hinein. Und die muss er beachten, die muss er auch in seinem Herzen selber wahrnehmen und erkennen. Es begrenzt sein Leben. Und unser Leben als Kinder Gottes ist auch ein begrenztes. Der Herr sagt nicht, es ist mir vollkommen egal, wohin du gehst und was du tust und wo du hinschaust und was du machst, sondern der Herr sagt, also ich habe dich auf einen Weg gesetzt. Ne? Ich möchte, dass du mir hinterher gehst. Ich bin der gute Hirte. Du folgst mir. Das ist eine Schranke, ne? Das ist ein Weg, das, den der Herr uns auch hier vorgibt. Aber die Berufung Gottes ist nicht nur ein Werk, wo der Herr unser Leben begrenzt, sondern es ist auch ein Werk, wo der Herr unser Leben bereichert oder beschenkt. Und das möchte ich euch auch in diesem einen Vers in Lukas 1 noch aufzeigen. Lukas 1, Vers 15, da heißt es von dem Johannes im Hinblick auf sein Werk und seine Berufung, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird groß sein vor dem Herrn. Nun, das ist etwas, wo das wäre ganz interessant für jeden Einzelnen mal für sich festzustellen, wenn das jetzt so aufpoppen wird, so quasi unsere Größe vor dem Herrn. Also der Herr lässt auf einmal uns sehr, wie groß wir vor ihm sind. Also jetzt nicht in der Familie, am Arbeitsplatz, in dieser Welt, nicht irgendwo in Bereiche, wo jetzt andere Menschen von uns irgendwas sagen, oh, du bist aber toll und das kannst du ganz gut und klasse und du bist da wirklich auch erfolgreich, sondern dass er uns zeigt, wie siehst du vor mir aus? Wie groß bist du vor mir? Wie wäre das für uns, wenn das jetzt ein anderer sehen würde? Wenn der Herr jetzt uns unsere Größe aufzeigen würde, die wir vor ihm haben. Also quasi, wenn er uns damit auch zeigen würde, weißt du, so verhältst du dich. So bist du mir gegenüber. Und so kann ich dich gebrauchen oder ich kann dich eigentlich gar nicht gebrauchen, weil ich dich gar nicht lenken kann. Ich kann dich gar nicht leiden. Du nimmst mich gar nicht ernst. Du bist kein Johannes. Ich kann nicht zu dir sagen, du bleibst jetzt erst einmal in der Wüste, bis ich dich berufe zu dem Werk, was ich tun möchte durch dich. Du rennst einfach weg. Ich kann dich nicht gebrauchen. Wäre das nicht schrecklich, wenn der Herr uns das persönlich sagen müsste? Du hast von mir überhaupt gar keine Größe, weil ich kann dich gar nicht lenken. Ich kann gar nicht den Tag über mit dir reden und dir zeigen, was ich auf meinem Herzen liege habe. Du hast dein Leben dir so schön eingeteilt, du hast so deine kleine heilige Ecke, wie in der bayerischen Welt, die Katholiken es aber, die heilige Ecke, nicht, wo so ab und zu rituelle also Dinge vorgenommen werden. Und dann aber ist vorbei, dann rennst du einfach auf deinem Weg. Ich kann dich nicht mehr ansprechen. Ich kann dir gar nichts aufs Herz legen. Ich kann nichts von dem, was ich dir als Gabe gegeben habe, gebrauchen für mein Werk, weil du dich ganz verweigerst. Ich habe dir Gabe gegeben. Ich hab dir wirklich auch Fähigkeiten geschenkt, aber du gebrauchst sie nicht für mich und mein Werk, sondern du willst sie für dich und dein Werk gebrauchen. Nun, das ist jetzt sehr pessimistisch ausgedrückt. Es könnte ja auch anders heißen. Es könnte auch heißen, ich sehe, wie du ein Verlangen hast, danach zu wachsen und wirklich mir zu dienen. Ich sehe, dass du danach fragst, was kann ich, Herr, tun? Ich möchte mich von dir rufen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie der Herr auf uns schaut und was für Größe wir vor ihm haben. Aber darf ich das mal so ganz knapp sagen? Am Ende ist vollkommen unbedeutend, ob hier auf dieser Erde irgendein Denkmal für uns errichtet wurde. ist vollkommen unbedeutend. Ob wir irgendeinen Preis erhalten haben, irgendeine Belobigung, irgendeine, was weiß ich was auch, was man eben jemand gibt, um ihn zu ehren. Am Ende zählt nur eines. In der Gegenwart des Herrn aller Herren, was ist dein Leben wert? Was ist es wert in der Gegenwart des Herrn aller Herren? Inwieweit bist du groß vor ihm? Inwieweit bist du in der Lage, selber auch zu sagen, das, was der Herr auf seinem Herzen liegen hat, soll auch auf meinem Herzen liegen? Junge Leute, ihr, manche von euch, wollen Schritte im Glauben gehen. Aber geht ihr sie auch mit dem Herrn? Ist es euch auch wichtig, nicht nur die äußerliche Form quasi nun irgendwo für euch so ein bisschen herzustellen? Ich bin also jemand, ich gehöre zu einer Gemeinde, ich bin getauft, etc. Sondern ist das wirklich so, dass der Herr euer Leben bestimmen darf? Die Frage müsst ihr euch mal stellen. Mit einer Taufe kann man gar nichts erreichen. Dadurch wird man nicht heiliger. Aber es ist ein Bekenntnis zum Herrn. Und wenn jemand sich, das darf ich immer sagen, weil das einfach auch so immer wieder Thema ist, wenn jemand sich taufen lässt, dann sagt er, ich gehöre diesem Herrn. Er ist für meine Sünde gestorben. Und er ist nun mein Leben. Und ich möchte ihm folgen. Das ist das Bekenntnis der Taufe. Ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit ihm beerdigt, ich bin mit ihm auferstanden. Und er ist nun mein Leben. Also wenn ihr Dinge tut, dann bitte nicht nur einfach, dass ihr jetzt äußerlich irgendwo versucht, gewisse Formen auch ja, einfach dann auch einzuhalten, dass so gut es ja auch ist, sondern dass ihr auch in eurem Herzen sagt, ich möchte einmal vor dem Herrn groß sein. Ich möchte vor ihm, möchte ich ja Bedeutung haben. Und es ist mir ganz egal, was die Welt über mich sagt. Jetzt vor ein paar Tagen waren vom AOK Werbeleute da und die wollten Spende sammeln. Und das ist immer eine lustige Angelegenheit, wenn dann etwa Leute dann auch quasi da ins Gespräch kommen, weil die erste Frage, wie geht es Ihnen? Das ist eigentlich, wer würde das schon jemand sagen, wie es einem geht, es sei denn, dass man jemand vertraut. Und habe ich Ihnen gesagt, dass ich ganz dankbar bin, weil meine Sünden mir vergeben sind und der Herr Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Aber wisst ihr, das ist natürlich so, dass die Leute einen angucken dann. Die hat natürlich versucht, trotzdem ihr Konzept weiter aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort. Aber das ist etwas, wo also die Menschen, die das hören, betrachten einen dann nachher eher als jemand, der immer alle Tassen im Schrank hat. Und ich möchte uns diese Frage stellen. Ist es uns wirklich wichtig, zu Jesus zu gehören? Sind wir bereit? Hier steht es, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Versteht ihr? Wo wollen wir was gelten? Wo wollen wir groß sein? Wenn der Herr auf uns blickt und uns anschaut, wie kann er mit uns auch leben und umgehen? Wie kann er uns gebrauchen und verwenden? Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, könnte ich genauso auch rumdrehen und könnte sagen, ich habe mich oft geschämt, was zu sagen, was auch wahr ist. Versteht ihr? Aber das ist das, wo der Herr uns erreichen möchte, wo er uns diese Frage stellen möchte, ganz persönlich jedem Einzelnen diese Frage stellen möchte. Was eigentlich soll ich denn jetzt von dir halten, wenn ich jetzt deine Größe beurteile? Wie soll ich denn von dir denken? Was denkst du eigentlich selbst, wie ich von dir denke? Das war etwas, was seine Berufung nun auch mit sich gebracht hat, wo der Herr auch an ihm gewirkt hat. Und darf ich das jetzt mal als Ermutigung sagen? Ich weiß, dass hier einige auch sind, die gerne wachsen würden und ich spüre diese Wachstumsprobleme, die jedes Kind Gottes hat. Es gibt Zeiten, wo einem die Bibel gar nichts mehr sagt, wo man keine Lust zum Gebet hat. Es gibt Zeiten, wo auch die Gemeinschaft fürchterlich schwer ist, wo der Dienst für den Herrn erlastet. Das alles erfährt man als Kind Gottes. Das alles sind Dinge, die wir alle auch erleben und wo wir alle auch, jeder ältere Christ sagen kann, ja, das kenne ich auch. Aber wisst ihr, wenn der Herr euch berufen hat, wird er auch an euch weiterwirken und wird dazu helfen, dass ihr auch vor ihm groß werden könnt. Niemand muss hier sitzen und sagen, also ich kenne bedeutende Christen, ich habe jetzt John MacArthur Studienbibel, das ist schon was ganz Außergewöhnliches, sondern der den John MacArthur eben auch zu dieser Größe verholfen hat, ist der in eurem Herzen wohnt, wenn ihr den Herrn Jesus kennt. Und der ist in der Lage, euer eigenes Leben wachsen zu lassen mit ihm. Also wenn du heute Probleme hast mit einer stillen Zeit und es langweilig war, dann sag's dem Herrn. Junge Leute, wenn sie mich besuchen und dann erzählen sie mir ja auch, wie das mit ihrer stillen Zeit ist, dann sage ich, sag es dem Herrn, es ist so wichtig, dass er das hört. Herr, dein Wort ist für mich langweilig. Und nicht als eine Beleidigung, sondern einfach, damit man es erklärt. Das ist ja das, was eine Mutter liebt, wenn das Kind kommt und sagt, ich habe Schmerzen. Ja? Und nicht es verschweigt. Und der Herr wird auch da darauf reagieren. Er wird euch helfen, er wird euch voranbringen. Aber seid mutig, es hilft nicht einfach zu sagen, alles ist schön und toll und ich bin ein rechter Christ, sondern wir sollen am Herrn das hinlegen. Herr, ich bin stumm, ich habe keine Lust, ein Zeugnis für dich zu sein. Und das Gebet ist für mich eine große Last. Ich tue mich schwer und für wen soll ich überhaupt beten und wie soll ich mir diese Zeit nehmen? Stellt diese Frage am Herrn. Und er wird reagieren darauf. Herr, ich bin körperlich ziemlich angeschlagen. Ich bin in meiner Seele instabil. Wie kann ich denn dieses Leben mit dem Herrn führen? Sagt ihm das. Sagt ihm das. Der euch berufen hat und der euch auch eben erlöst hat, wird euch weiterführen. Das ist etwas, wo ihr ermutigt werden sollt. Niemand soll hier also den Raum verlassen und dann sagen, also das wird bei mir sowieso nichts werden, weil ich eben so also viele Probleme mit meinem Fleisch habe. Der Herr vermag dir den Sieg zu geben über dein Fleisch durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Ich möchte euch da ermutigen. Ich möchte, dass wir alle miteinander groß sind vor dem Herrn. Dass wir diese Berufung als das Schönste und Herrlichste überhaupt in unserem eigenen Leben ansehen und betrachten und sagen, es gibt nichts Gewaltigeres, als für diesen Herrn zu leben. Es gibt nichts Wichtigeres, als für ihn zu leben. Es gibt nichts, was mehr Wert hat, als ihm zu dienen. Manche von euch lesen gerne, und es gibt so ein nettes, also das heißt ein nettes Buch, das ist ein ganz ergreifendes Buch von einem der großen französischen Prediger, die der Herr auch für wirklich viel Erweckung gebraucht hat, Adolphe Monod. Letzte Worte heißt das Buch. Und darin beschreibt er auf seinem Sterbebett, wie er diese Zeit bedauert, wo er für den Herrn verschwendet hat. Das sagt kein weltlicher Christ, nicht jemand, der nun eben von seiner Seite aus gar nicht vor den Herrn gelebt hat, sondern das sagt jemand, der sein Leben am Herrn hingegeben hatte, aber auf dem Sterbebett in den letzten Tagen ist das etwas gewesen, was ihm ganz arg aufs Herz gelegt wurde. So viel Zeit habe ich verschwendet. Und das wird uns auf die Füße fallen, wenn wir das also selber in der Weise handhaben. Deswegen lasst den Herrn uns gemeinsam darum bitten, dass wir einfach ihm sagen, Herr, hilf mir, dass meine Zeit wirklich in deine Hände steht, also dass du meine Zeit auch erfüllst, sie leidest, sie führst, dass ich mich von dir auch da an die Hand nehmen lasse und nicht mich verbrauche in irgendwelche Dinge, die am Ende gar keinen Wert haben, sondern du mir zeigen kannst, was wirklich meine Berufung ist. Das ist etwas, was ja nicht genügend betont werden kann. Und wo wir für uns selbst einfach auch uns immer wieder fragen sollten, ob wir jetzt 15 Jahre alt sind oder 90 Jahre alt sind. Herr, warum lebe ich heute? Warum schenkst du mir noch einmal 24 Stunden? Steht ihr? Also, dass man dieses ganz Persönliche auch immer wieder ihm hinlege. Herr, warum atme ich noch? Warum kann ich noch reden und warum kann ich noch denken? Bitte hilf mir doch, dass ich es machen kann zu deiner Ehre. Und eine Berufung auch dann ich sehen kann in dem Heute, wenn also morgen dann wieder ein neuer Tag beginnt. Möge der Herr uns dazu helfen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, deine Fürsorge ist eine wunderbare Fürsorge. Und so viele Fürsorge, die du uns gibst, haben wir noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und noch gar nicht so richtig wirklich auch entdeckt. Fürsorge aus der Vergangenheit, wo du uns in ganz besonderer Weise auch umgeben hast. So wie der Johannes vielleicht später erst von seinen Eltern es gehört hat, dass sie ihm geholfen haben, dass er den richtigen Namen bekommen hat. Ach Herr, wie sehr muss unser Herz erfüllt sein mit Dankbarkeit, wenn wir an deine Fürsorge nur denken, die du uns in unserem Leben gegeben hast. Aber wir wollen dir auch dafür danken, Herr, dass wir von dem Johannes lernen dürfen, dass du eine Berufung für ihn hattest, die nun sein Leben eingrenzte, aber auch es ganz reich beschenkt hat. O Herr, bewahre du uns davor, dass wir vor dieser Welt etwas gelten wollen und am Ende vor dir selber gar nichts gelten. Hilf uns, dass es uns viel wichtiger ist, vor dir groß zu sein und uns in den Dienst stellen zu lassen für dich. Amen.
Amen.